nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen außerordentlichen Vortrag. Und ich glaube, die Ausflüge in die anderen Fachgebiete sind gar nicht nötig, weil in der Sache selber schon die Dinge liegen. Ich komme ja von der Philosophie, aber ich hatte immer eine Kritik der Philosophie im Hintergrund, im Hinterkopf jetzt auch, dass man nämlich dort die Frösche zerschneidet, um eine Aussage über das Leben zu machen. Ich glaube, das ist eine Sache, die hier vielleicht zutrifft, weil man ja sieht, dass hier nicht nur Teile untersucht werden, sondern auch ganze Systeme. Und in den Systemen sind dann ja auch wieder neue Erkenntnisse drin, glaube ich. Ich wollte aber jetzt zur Diskussion überleiten und wollte darum bitten, dass man sich kurz fasst und sehr prägnant die Fragen stellt und auch Dr. Löhrlich die Zeit angibt, darauf zu antworten. Gibt es schon Wortmeldungen? Herr Kalmar, bitte.
Der Zufall spielt in der Biologie ganz sicher eine Rolle, wenn man zum Beispiel bei der Rekombination, bei der Neuverteilung der Gene und dergleichen spielen Zufallsfaktoren eine Rolle, obwohl wir da schon weiter sind, dass wir dann mehr gefunden haben, als wir der Zufall uns erklären. Aber klar, der Zufall bei der Mutation, also was ich selbst mache seit rund 30 Jahren, dass ich also mit Mutanten arbeite. Und letzte Woche habe ich eine ganze Anzahl von Mutanten isoliert auf dem Feld. Da finden Sie Schmalblattmutanten, also von der Physalis, dieser Judenkirsche, wie es auch heißt, wie heißt sie sonst noch, Chinese Lantern. Da habe ich Mutanten isoliert. Die hat ein sehr breites, rundliches Blatt, was dann spitz ausläuft. Und ich habe jetzt Blattform, die sehr viel schmaler sind. Das ganze Projekt dabei ist am Anfang. Also Zufallsmutationen gibt es und sie haben auch eine große Rolle in der Mikroevolution. Ein Musterbeispiel ist, ich habe bei Frau P. heute gesehen, die Glockenblume hatte sie Wildform, eine Wildtür auf dem Tisch zu stehen und sie finden in fast jedem Garten auch Weiße. Weiß heißt, dass die Synthese des Farbstoffes nicht mehr funktioniert. Und sie könnten diese Farbstoff-Synthesekette an verschiedenen Stellen ausschalten. Beim Löwenmörchen habe ich damit gearbeitet. Da haben sie die ganz tiefroten, dann haben sie gelbe Sulfurea, also so ins Kupferfarben gehen, sie haben weiße, sie haben und so weiter. Also der Mutation, die Zufallsmutationen zerstören, schalten Gene ab in der Regel und dann können die in der Natur auch einen Vorteil haben. Zum Beispiel die vielen berühmten Insekten der Kerguelen, der Sturm von toten Kerguelen-Inseln, da haben fast sämtliche Arten der Insekten haben die Flügel verloren. Flügel verloren heißt, die Flügel werden nicht mehr normal gebildet. Und der Sturm kann die weder wegtreiben, noch viele Insekten sind auch Wandertiere, die gerne auf die Wanderschaft gehen und die können auch nicht mehr wegfliegen. Also leben auf diesen Inseln fast nur noch Insekten, die keine Flügel haben. Dass wir Gene durch Mutation, Zufälle abschalten können, haben wir tausendmal erlebt. Bei Drosophila gibt es tausende von Mutanten und Mutationen, die wir auch sequenziert haben in der Genetik. In der Molekulargenetik. Und wir beobachten, dass am Laufen, dass die Mutationen, die zufällig entstehen, Allele erzeugen, die nochmal schwach nachteilig sind, die können auch neutral sein, diese Allele. Und sie können unter bestimmten Umständen auch einen Selektionsvorteil richten. Wie auf diesem Sturm um toten Inseln. Ein Musterbeispiel wäre ja auch die flugunfähigen Kormorane auf den Galapagos, den berühmten Galapagos. Da haben sie auch so einen Degenerationsprozess. Die brauchen nicht zu fliegen, haben offensichtlich keine Feinde, die ihnen das Leben so schwer machen müssen. Und sie haben dieses Phänomen, dass auf ozeanischen Inseln die Flugfähigkeit verloren ist. Also hunderte von Bahnen unabhängig. Da haben sie immer den Zufall plus einen gewissen Selektionsvorteil. Oder wir haben ein anderes Beispiel auf einem weißen Hintergrund. Bei White Cliffs of Dover vielleicht, weiß ich nicht. Da kann ein Vogel, der sonst schwarz war, der jetzt das verloren hat, diese Fähigkeit, der die Fähigkeit, schwarzes Pigment zu bilden, verloren hat, der kann vielleicht besser geschützt werden und damit hat der Zufall auch einen Selektionswert. Aber wir haben ihn noch nie beobachtet,
dass durch die uns genannten richtungslosen Mutationen eine völlig neue Sequenz aufgebaut wird, die funktioniert, die uns ein neues Gen präsentiert. Wenn es am laufenden Band gelungen wäre, dann wäre die Pflanzenzüchtung heute von der Mutationszüchtung geprägt und nicht der Rückfall in die alte Rekombinationszüchtung. Was wir heute machen, ist ja, wir versuchen ganz gezielt, ganz bestimmte Resistenzgene zum Beispiel herauszuschneiden aus einer bestimmten Pflanzenart, übertragen die, wir kennen dieses viel umstrittene Soja-Projekt, Gentechnologische Änderung von Soja und dergleichen, und Tabak hat man nicht, macht man solche Versuche und bringt dieses Gen, diese spezifische DNA-Sequenz in das Genom ein, weil man durch Mutationen, da hätte man noch, wenn man 1000 Jahre machen würde, diese Sequenz würde niemals bestehen. Und der Mathematiker, der vorne sitzt, Klaus Wittlich, hat es mal durchgerechnet, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Und Sie finden es auch auf im Internet, wenn Sie das interessiert. Der Zufall hat seine Funktion in der Biologie. Man könnte aber viele weitere Beispiele nennen, wo der Zufall eine Rolle spielt. Gerade bei dieser neutralen, bei den neutralen Gen, die Allelbildung, da spielt der Zufall eine große Rolle. Und ich selbst habe Jahre über Transposons gestritten im Gen. Auch da können Mutationen die Gene abschalten, die können zufällig mal etwas verändern. Und der Zufall ist praktisch ein bisschen allgegenwärtig auch in der Biologie, aber wir haben auch glücklicherweise die Reparaturmechanismen. Wir wollen ja nicht mehr rein nach Hause kommen, wenn wir nicht diese fantastischen Reparaturmechanismen hätten, die gegen den Zufall arbeiten und eine relative Gesundheit uns Menschen leisten. Also das Thema Zufall wäre noch, es gibt eine Monographie, die sehr schön zu dem Thema der Mensch heißt, erblich. Wie erblich? Das ist ein katholischer Theologe, der sich bei naturwissenschaftlichen Themen beschäftigt hat. Und es ist ein hervorragendes Buch, was kaum bekannt geworden ist, interessanterweise. Ich hatte ihm einen kurzen geschrieben, ist ein alter Herr, und er sagte, ja, das ist eine Aufgabe, was ich mache. Der hat die ganze Mathematik auch nochmal dazu bearbeitet, die Klaus Wittlich hier auch bearbeitet. Und jetzt, das Buch heißt direkt Zufall und behandelt dieses Thema auf über 200 Seiten. Dann wird es noch kleiner.
Würde ich sagen, ja, das ist ja alles da, ist da dieser Stoff dazu gekommen und jener Stoff dazu gekommen und wenn er nicht dazu gekommen wäre, dann wäre es nicht, hätte sich das nicht entwickeln können. Aber es ist eben so, wie es sein, dass es sich entwickelt. Und insofern müssen wir, glaube ich, da noch eine ganze Menge dran arbeiten, zu sehen, wie diese Theorie, die sich neben dem Materialismus setzt, würde ich sagen, die Evolutionstheorie ist ein Modell, mit dem wir leben müssen, und ob das vollständig ist und ob das noch ausbaufähig ist, oder korrekturbedürftig, das sind andere Sachen. Evolution ist sicherlich etwas, was allgemein akzeptiert ist. Aber ob das so Dogma machen der Evolution, ob das richtig ist, da möchte ich ein großes Fragezeichen hintersetzen.
Er hat die Begriffe erklärt, ich habe es auch auf meiner Homepage schon mal, ich habe einen Kapitel Nobelpreisträger pro Intelligent Design. Da habe ich ungefähr 20 naturwissenschaftliche Nobelpreisträger zitiert und dokumentiert und die Quellen angegeben, die sich eindeutig in diesem Sinne äußern, dass der Ursprung des Universums und oder des Lebens auf Intelligenz zurückzuführen ist. Und es ist keine Tautologie, man kann ja denken, es ist eine Tautologie. Es gibt verschiedene Formen des Designs und Intelligent Design ist eine von drei Formen der Möglichkeiten. Also im Detail könnte ich das Gespräch leider auch nicht, ich muss jetzt nochmal mich erinnern, genau wie die Argumentation gelaufen ist. Zu der anderen Frage, da glaube ich, gebe ich das Wort einem Fachmann, nämlich Computertechnik und Zufall in der Produktion von Programmen.
Also der Jetzt kommt das überraschend, dass der Platz nicht ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Klaus Licht, ich bin Physiker und arbeite in der Softwareentwicklung. Und die Zufälle, das sind also meistens halt, die äußern sich dann typischerweise in Fehlern, die wir in der Software übersehen haben. Und wo wir also dann sehr viel Intelligenz drauflassen müssen, um diese Störungen und Zufälle dann zu eliminieren. Also rein empirisch versuchen wir gerade im Software-Engineering die Zufälle zu vermeiden und auszuschließen. Einfach damit wir hinterher was Vorhersagbares haben, dass die Kunden dann noch kaufen, wenn sie zufrieden sind.
Achso, Sie haben sich zuerst gesagt. Kennen Sie Schelling und das morphische Feld?
Ja.
Und könnte seine Theorie ein Stück weiterhelfen, die offenen Fragen der Biologie zu erklären?
Also, das ist eine zweite Frage. Ich habe für Sheldrake einige Sachen mir von ihm angesehen. Ich fand so ungeheuer beeindruckend den Instinkt von Tieren, die über, weiß ich was, 150 Kilometer und mehr wieder nach Hause finden und dergleichen. Und auch das morphogenetische Feld, die Fragen, also ich kann dazu, also diese Theorie mit konkreten Daten füllen, kann ich hier und heute nicht. Ich denke, das ist auch eine Hypothese, die untersucht werden sollte. Sie sollte auch falsifizierbar sein. Grundsätzlich den Punkt, den ich mal kurz einführen. Nochmal, ID kann scheitern, wenn also erklärt werden kann, dass die Protokollare doch über 1000 Zwischenstufen empirisch nachweisbar entstanden sein könnte. Also es müssten dann noch testbare Hypothesen sein, dann wäre ID falsifiziert. Das heißt natürlich also nicht um ein Dogma, sondern um eine falsifizierbare Hypothese, die aber auch weiter bestätigt werden kann, wenn wir neue, komplexe Systeme finden. Und noch stärker und besser darstellen, als im ersten Ansatz überhaupt gedacht worden ist. Ich wollte nur betonen, es muss falsifizierbar sein. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit Sheldrake. Ich denke, das sind interessante Ansatzpunkte und Überlegungen. Wir wissen einfach noch zu wenig. Wer heute glaubt, dass er die Natur restlos erklärt hat, dass er den Ursprung der Lebensform restlos erklärt hat und eine bestimmte These zum absoluten Dogma, wenn wir das als eine Tatsache, an der darf kein Mensch mehr zweifeln. Und um es bis zum Erbrechen zu wiederholen, dass man deswegen die Akkreditierung zurückzieht, ja, und man schon die Tatsache hat, da darf man gar nicht mehr dran rütteln. Da steckt ja alles hinter solchen Fragen. Dann, denke ich, sind wir auf dem Holzweg. Dann haben wir eine These zum Dogma erklärt. Und wir haben die Naturwissenschaft verlassen. Die Leute, die behaupten, die Naturwissenschaft zu verteidigen, haben sie ihre Wirklichkeit völlig verlassen, indem sie eine Theorie zur Tat erklärt haben, und sie damit gegen jegliche Falsifikation immunisieren. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit, was sie da abspielt.
Ja. Herr Lönnig, Sie haben sich mit dem Einwand auseinandergesetzt, dass intelligentes Design außerhalb des Bereichs der Naturwissenschaft liegt. Der Schlusssatz Ihrer Antwort war, dass synthetische Evolutionstheorie, und jetzt zitiere ich, ebenfalls außerhalb des Bereichs der Naturwissenschaft liegt. Sagen Sie damit, dass beides außerhalb der Naturwissenschaft liegt?
Jetzt kommt es noch an, wie man das definiert. Wenn ich sage Naturwissenschaft, beschäftigt sich nur mit den Dingen, die naturalistisch erklärbar, unmittelbar und direkt. Dann liegen sie beide außerhalb der Naturwissenschaft. Denn ich kann weder den Zufall richtig fassen, ich kann wieder Prognosen machen, noch kann ich die Designer unmittelbar und direkt identifizieren. Und er geht über das hinaus, was ich unmittelbar identifizieren kann. Ich würde das allerdings etwas korrigieren wollen, diesen Punkt, nämlich, indem ich sage, könnte man Naturwissenschaft auch weiterfassen? Wir haben ja den Begriff künstliche Intelligenz vorhin kurz gehört. Könnte Intelligenz nicht in einem gewissen Ausmaß in Form von Bits und Bytes und Daten und Geschwindigkeiten der Umsetzung und Erkenntnisvermögen, könnte das nicht auch naturwissenschaftlich fassbar sein? In Ansätzen zumindest. Könnte Naturwissenschaft bedeuten, also was ich doch möchte, grundsätzlich, ich möchte ein wahres Verständnis der Dinge haben. Ich möchte nicht eine Illusion haben. Ich möchte nicht eine falsche Antwort haben und sagen, ich fühle so gut und deswegen muss die wahr sein. Wie einer der führenden Evolutionsbegleiter. Den Darwin haben wir geliebt in dem Sinne, der Mitflug, der nicht oder einer Vorlesung. Und er sagte, wir sind damit glücklich und zufrieden jetzt, wenn wir frei formulieren. Und deswegen kommt eine emotionale Abwehr gegen jede Form der Kritik. Wenn ich aber die Welt völlig verstehen möchte, dann darf ich doch nicht von vornherein sagen, also es darf nur das geben, und, aber Design darf auf keinen Fall geben. Dann schließe ich ja eine Realität, die ich aus der Erfahrung tausendmal gemacht habe, von vornherein aus, was ist denn, wenn es doch Intelligenz einstellt? Dann habe ich ja mein Weltbild zurückgeschnitten auf eine gewisse Grenze und kann die Realität gar nicht mehr richtig erfassen. Wenn die Naturwissenschaft heißt, die volle Realität zu erfassen, dann würde ich sagen, müsste Intelligenz, Intelligent Design mit dazugehören. An dem Punkt wollte ich insofern etwas erweitern und kritisieren.
Hier wurde öffentlich öfter mal was vermengt. Also Maschinen wurden also mit Lebewesen verglichen und so. Das finde ich also nicht richtig, das finde ich eigentlich unzulässig, weil also da ist ja ein deutlicher Unterschied zwischen einer Maschine, auch wenn es ein Computer, eine komplizierte Maschine ist, oder eben ein Lebewesen, eine Zelle. Eine Zelle, die hat ja eine Absicht, die will, auch wenn die halt nur sich ernähren will oder was, die will irgendwas. Eine Maschine, die will nichts, die funktioniert eben. Und ich finde das wichtig. Und man muss dann vielleicht auch sehen, dann auch den Unterschied zwischen Lebewesen und Menschen zum Beispiel. Menschen haben ja, sind ja ganz anders schon wieder entwickelt. Ne? Ich meine, wir unterscheiden uns ja von Pflanzen und Tieren. Ne? Das wird ja niemand widersprechen.
Aber nicht richtig. behaupten viele der synthetischen Evolution, dass es kein wesentlicher Unterschied sei.
Wir müssen natürlich auch, ich denke mal, also man muss natürlich immer von seinem Horizont ausgehen. Das ist jetzt unsere Gegenwart. Ne? Also jetzt, was Aristoteles damals gesagt hat, der hat seinen Horizont gehabt. Ne? Ich weiß auch nicht, was in Zukunft mal irgendwann jemand herausfinden wird oder was für neue Erkenntnisse da sein wird. Das kann ja alles Mögliche noch sein. Aber von unserem heutigen Standpunkt, also der Gesamtheit des Wissens, würde ich sagen, es ist eine ständige Entwicklung von den Anfängen bis irgendwann, bis zu unserer heutigen Gegenwart da, also eine Entwicklung, die, alles hat sich entwickelt, ne? Von also grober Materie zu feiner Materie, zu Zellen, zu eben Lebewesen, zu Menschen, ne? Und die Menschen haben wieder weiter Dinge entwickelt, also ist eine Entwicklung da, also eindeutig, also und das hat eine Richtung, wohin es geht.
Also nehmen wir nochmal dieses Kambrium-Problem. Da haben Sie ein Hiatus der Welt geklaut. Sie haben das allgemeine Bild, so wird es dargestellt. Aber wenn man jetzt genau fragt, wo, wie, wann hat sich das entwickelt, dann wird die Sache dann mal schwierig. Wer jetzt waren die Ursachen? War das wirklich die Mutation? Reicht die Selektion denn überhaupt aus? Und dann der Punkt zu den Maschinen.
Sie haben völlig recht, das ist nur ein Aspekt, den wir herausnehmen. Wir versuchen natürlich, so ein komplexes System, wie wir leben, irgendwie fassbar zu machen. Und die Kybernetik, auch die Biokybernetik, liefert uns einen wunderschönen Aspekt. Und wir haben festgestellt, dass zum Beispiel, wir haben ein pupillomotorisches Zentrum im Mittelhirn und wir haben diesen Reflex, der sich automatisch auf die Entfernung einstellt, wir haben das Farbsehen und dergleichen. Und das sind im Prinzip in der Art der Verkettung identische kybernetische Systeme mit der Technik. Aber es ist noch viel mehr. Es ist, psychisch geht ja da noch ab. Das Auge ist ja viel mehr als ein reiner Apparat. Und Sie sagen völlig recht, es ist mehr als Technik. Aber es hat eben auch diesen kybernetischen Effekt. Ich habe eine Dokumentation in meiner Schrift über das Auge. Die finden Sie auch im Internet, wenn Sie es mal ansehen möchten. Man hört häufig noch, ja, und Organismen pflanzen sich ja fort. Kein Apparat kann sich fortpflanzen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied zur heutigen technischen Gebilde. Auch richtig. Aber wenn man sich ansieht, was notwendig ist an Technik, in Anführungszeichen, um eine Mitose und eine Meiose zu gewährleisten, da sind hunderte von Genen, da haben Sie wieder so einen schönen Kandidaten für ein nicht reduzierbar komplexes System. Sie können dieses System der Mitose und Meiose, die Systeme können ja schon verschiedenste Stellen abschalten, ausschalten. Sie brauchen einen Mindestsatz an Genen, um überhaupt diese Funktion zu gewährleisten. Und jetzt wieder die Frage, die Aspekte, die wir kennen, die nicht reduzierbare Komplexität, diese kybernetischen Aspekte, immer nur ein Ausdruck, wir tun auch nicht das Ganze. Es war ja an die Mathematiker und Physiker wieder, es war ja dieses Theorem, dass der Mensch, Kurt Gödel, sagte, dass er das wir uns nicht völlig selbst erkennen können, das Gödelsche Theorem. Das heißt, wir können nur Ausschnitte erkennen. Und dann können wir überlegen, könnte die Intelligenz hinterstecken? Und die Identität der kybernetischen Strukturen, legen diese Schlussfolgerung an. Die Identität der nicht reduzierbaren komplexen Systeme, der mathematischen Spezifikation, legt diese Gedanken nahe. Aber niemand muss das akzeptieren. Wir sind alle frei zu forschen. Und was aber sich heute abspielt, was auch am Anfang von Herrn Fasterling vorgehoben worden ist, ist eine Tendenz, also man sucht förmlich eine Art Totschlagargumente. ID ist Religion und hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Und tut so, als hätte man den Ursprung der Lebensform restlos erklärt. Und dann würden Sie auch mit mir einer Meinung sein, dass wir so nicht arbeiten können, wenn wir eine offene Wissenschaft betreiben können. Weil das ist also die andere Frage, die sich da erhebt. Es ist ja heute so, dass wenn Sie bestimmte Trends in den Naturwissenschaften betrachten, in den letzten Jahren ist das sehr stark geworden. Man versucht, Wissenschaftler von vornherein auszugrenzen, die, wenn Sie das Wort ID nur in den Mund nehmen. Und wir hatten was Ähnliches in der Geologie, und zwar hatten wir das 150 Jahre lang, da herrscht der Aktualismus. Wenn Sie sagen, es gab Katastrophen in der Naturgeschichte, in der Erdgeschichte, da waren sie erledigt, da waren sie ein Außenseiter, da waren sie ein rückständiger Mensch, der zu Cuvier, die Cuvier'schen Katastrophentheorie zurückkehrte, Cuvier Redivivus schreibt einer, damit war die Sache erledigt. Und dann kam die große Revolution, nämlich in den 90er Jahren mit Alvarez und einigen anderen, mit dem Weltpreisträger, mit der Iridium-Anomalie und dergleichen, und dachte, es muss Einschläge gegeben haben. So haben wir auch die Krater gefunden. Es gab sehr wahrscheinlich weltweite Katastrophen. Und so ähnlich ist es heute mit dem ID. Die Leute sind irgendwie emotional aufgeladen dagegen. Ein Herausgeber der Zeitschrift Science wurde gefragt, was er denn zum Thema Intelligent Design zu sagen hat. Da antwortete er, er hätte gerade sein Frühstück gegessen und wenn er das nur hört, wird ihm schlecht, dann muss ich erbrechen und damit möchte er diese Diskussion beenden. Wenn die Emotionen derart den Verstand abschalten, sag ich mal, provokativ, dass man darüber nicht mehr reden kann, dann würde ich das nicht als eine wissenschaftlich fördernde Geisteshaltung betrachten. Und sie haben diese Tendenz, also radikal, und ein bisschen hat sich das schon wieder gespielt in diesem Rückzug, da, der gemacht wurde mit der Aktivität. Und sie haben also eine Verleumdungskampagne läuft. Wir müssen ja auch unterscheiden zwischen Motivation und Argumentation. Manche sagen, also das ist religiös motiviert, eine bestimmte Frage.
kann sein, kann auch nicht sein. Ganz konkret. Kepler war religiös motiviert, ganz stark religiös motiviert, die Harmonie der Welt zu verstehen, den göttlichen Plan des Universums. Aber wer würde denn heute sagen, die keplerschen Gesetze sind falsch, weil der Kepler ein religiös motiviert war? Das wäre doch dazu Unfug und absurd. In ähnlicher Weise könnte man argumentieren, Newton, als er Newton war, religiös stark motiviert, ich meine, weil das bekannt ist, seine Schriften zum Thema Theologie sind weit umfangreicher als den Naturwissenschaften. Er war stark religiös motiviert und kann man sagen, das Gravitationsgesetz stimmt nicht, weil er auch religiös motiviert war. Oder Mendel, und Mendel haben wir als Musterbeispiel, wo man das Gegenteil hat. Der Mönch, der war natürlich religiös motiviert und er sagt auch in seiner Schrift, er wollte erklären die Frage nach dem Ursprung der Lebensform. Dazu muss man die Variabilität klären. Und dann hat er diese Gesetze entdeckt, die nach ihm benannt worden sind. Und bis zum Jahr 1937, also 72 Jahre lang, wurde Mendel von den führenden Neodarwinisten, die heute den Ton angeben und sagen, die ist so entsetzlich, dass man sie übergeben muss, völlig ignoriert. Bis 1937 kam die Synthese zustande zwischen Mendelismus und Darwinismus. Wir sehen Sie, was Ideologien bewirken können. Ideologien sind nicht auf der ID-Seite. Vielleicht werden Sie sagen, der Motivation, der Motivation, oder Sie sind auf der ganz anderen Seite. Und interessant ist, wenn Sie sich diese Zitate ansehen von diesen verschiedenen Leuten. Ich habe diese englischen, wie gesagt, können Sie am Ende noch hören, die englischen habe ich hier. Sind fast ruhig. Ich sage mal ruhig, wenn Sie den Dawkins lesen, dann ist das nicht ein Begriff von mir. Sind aggressive Atheisten, die atheistisch in atheistischen Vereinen sind und den Atheismus propagieren und die diese Theorie zur absoluten Tatsache machen. Und ich denke, da haben sie auch eine Motivation. Aber da war kein Mensch nach. Atheismus muss wohl gut sein, grundsätzlich. Während eine andere religiöse vielleicht ist grundsätzlich schlecht. Also sie haben Motivation auf allen Seiten.
Ja, ja gut, es ist nur so, also die greifen ja diese Idee Design heraus als göttliche Schöpfung, aber vom religiösen Standpunkt bin ich der Ansicht, dass doch alles göttliche Schöpfung ist. Also egal, ob es unwichtig ist oder Zufall ist oder wie auch immer, es ist alles göttliche Schöpfung.
Gut, sehen wir vielleicht mal ein
Buch. Nur natürlich, es hat eine übergreifende
Schöpfung. So sehen wir für sich. Es wäre für man aber die Intelligenz auch in den Lauf der Erdgeschichte eingegriffen hat. Die ohne Wulders, vorher nochmal, die Hypothese kann Intelligenz selbst mit ihren Methoden nicht identifizieren. Dazu braucht sie weitere Methoden. Jetzt muss ich aber ein Stück machen, hier habe ich eine Woche, wenn wir alle Zeit schauen.
Ja, also ich habe noch einen Gedanken zu diesen vielen, vielen kleinen Zwischenschritten, die Sie erwähnt haben, die sozusagen nicht sichtbar sind, die man gar nicht entdecken kann. Und nun steckt ja da immer noch die Denkweise dahinter, das sind wirklich faktische Prozesse, die so einer nach dem anderen schön kausal abgelaufen sind. Wenn man jetzt allerdings die Quantenphysik als Basis zugrunde legt, dann könnte es ja sein, dass all diese Schritte sozusagen als gleichzeitige Quantenüberlagerung möglich sind, als Möglichkeiten, nicht als faktische Realität. Da wird sozusagen das System per Quantencomputer durchgespielt und zum Schluss, wenn es passt, wird es faktisch. Und da steckt natürlich jetzt sehr viel mehr drin, auch an Intelligenz. Denn unsere eigene Intelligenz, also unser Bewusstsein, das hat ja der Roger Penrose ausführlich erläutert, dem liegen dieselben Prinzipien zugrunde. Das heißt, das System an sich ist intelligent. Via Quantenphysik. Also ohne Quantenphysik wird man das nicht erklären können.
Dass also dass es so gut programmiert ist, dass es selber noch Dinge tun, die nicht einen direkten Eingriff notwendig machen. Ganz klar, wir verstehen, wie schon erwähnt, Bruchstücke. Und jede gute Hypothese, die uns weiterhilft, sollte damit kommen.
Eine kurze Anknüpfung daran, von Ihrer Antwort geben. Sie haben gesagt, man versucht in der künstlichen Intelligenz gerade Zufall auszuschließen. Und hier bei der Quantenphysik wissen wir, dass der Zufall eingebaut ist. Und genau das tut man auch in der künstlichen Intelligenz forschungsmäßig und macht dadurch diese künstlichen Welten, die so erstaunliche Dinge wahrbringen. Das heißt also, Zufall wird bewusst eingebaut, der Zufall wird eingebaut, um Freiheit und Entwicklung zu gewährleisten.
Und das ist sozusagen die Grundidee, aus meiner Sicht zumindest, aus der menschlichen Sicht, um überhaupt etwas sich selbst Entwickelndes zu machen. Und auch diese Dinge mit Fortpflanzung und mit Nahrungsaufnahme, so, das wird ja alles simuliert in diesem System. Und man kommt zu erstaunlichen Ergebnissen. Aber weil wir es eben so simuliert haben, weil wir es so designt haben, dass etwas sich entwickeln kann. Und das müssen wir einem möglichen intelligenten Designer genauso zugeben.
Ganz normal. Ein gutes Beispiel ist dazu direkt die Meiosis, die ja den Entwicklungsprozess, die Voraussetzung für den Entwicklungsprozess jedes Einzelnen von uns. Wäre die Meiosis, die Rekombination der Gene, absolut prädestiniert, dann müsste man, dann wäre jeder von uns in der Form, wie er heute existiert, von Anfang der Welt prädestiniert. Und jeder von uns ist ein Individuum. Und überall spielen offensichtlich quantenmechanische Zufälle eine Rolle. Und die individuelle Unterschiedlichkeit und das intellektuelle Vermögen, was ich auch immer da mit einbeziehen. Und der Zufall spielt natürlich eine Rolle. Die Frage ist allerdings, können wir den Ursprung der Gene, können wir den Ursprung der kybernetischen Systeme, können wir den Ursprung der Meiose selbst auf den Zufall reduzieren? Und da hatte man ja vor rund 50 Jahren, als die Entstehung des Lebenstheoriten ganz wild diskutiert worden ist, mit dem Miller-Versuch 1953 Jahre her, dass Aminosäuren in sogenannten U-Atmosphären entstehen, da war ja auch eine ungeheure Euphorie. Und ich bin jetzt 53 Jahre weiter und jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, sagt, wir kennen keine chemischen Gesetzlichkeiten, weder Zufall noch. Es gibt auch eine Idee der biochemischen Prädestination, wurde auch in den 60er, 70er Jahren sehr gut und ausführlich diskutiert, die uns die Entstehung des Lebens erklären kann. Nur im Schulbuch, da ist schon alles restlos geklärt. Und bei denjenigen, die aus atheistischer Motivation den Leuten sagen wollen, wir wissen absolut und sicher Bescheid, das ist alles schon eine Tatsache, die werden darüber weniger reden. Und wenn sie darüber reden, kriegen es auch zu. Ich hatte ein Gespräch vor kurzem mit einem der führenden Evolutionsredner in Deutschland, der sagte, das ist wirklich ein ungeheuer schwieriges Thema. Und was wir noch geglaubt haben vor 50 Jahren, was ganz einfach sein würde, und die Palücken würden sich noch mal schnell füllen, da haben sich Abgründe aufgetan, die heute mit allen möglichen raffinierten Theorien versucht werden, dass man versucht, sie zu überspielen. Also der Zufall hat seine Position. Die Frage ist, ob er ausreicht, um die Entstehung des Lebens zu erklären und die Entstehung der Arten zu erklären. Und wir haben Millionen und Milliarden von Zufällen induziert, auch in der Mutationszüchtung eben, und haben es am Ende feststellen müssen, da sind Grenzen. Und die Grenzen habe ich nur versucht, in diesem Gesetz der rekurrenten Variation zu formulieren. Wir haben beides, Zufall und Plan. Und es wäre falsch, das eine zu verabsolutieren, nämlich den Zufall und nichts als den Zufall, wie Monodien Modelle und die heutige Evolutionsregel mit der Selektion, die ja zum Teil zufällig, wo der Zufall auch eine große Rolle spielt. Denn warum soll von Milliarden von Pilzsporen nur der beste Pilz überleben? Das könnte man jetzt mal überlegen, wie weit das wahrscheinlich ist. Und wir haben auf der anderen Seite die absolute Abkehr nach Planmäßigkeit gibt es nicht von diesen Nobelpreisträgern wie Monod und vielen anderen. Dazu hat Jakob von Uexküll, einer der führenden Biologen des 20. Jahrhunderts Umweltlehre, gesagt, die heutige Entwicklungslehre sinngemäß ist nichts weiter als der Impuls, die Planmäßigkeit aus der Natur auf jede erdenkliche Weise loszuwerden. So habe ich die Zeit für mich auf meiner Homepage, wenn Sie es interessieren. Also der Punkt, wir sollten beides berücksichtigen, grundsätzlich studieren. Wir sollten versuchen, den Wirkungskreis von beidem herauszuarbeiten und wir sollten niemals dogmatisch werden und sagen, Planmäßigkeit darf es nicht geben, weil sonst meine Weltanschauung in Gefahr gerät.
Ich hätte drei kurze, aber präzise Fragen. Die erste ist, Ihr Kontrahent, der Professor Kutschera, der wird ja nie müde in seinen Schriften immer zu betonen, Evolution sei Tatsache. Würden Sie denn mit Ihrem Konzept des Idee denn genauso weit gehen, es als Tatsache zu bezeichnen?
So, dann darf ich antworten, nein, kein Problem. Es fehlen von vornherein 5, 6, 7, 8 Achtel des gesamten Materials. Wenn es wirklich da wäre, eine Kontinuität, dann würde es eine Tatsache sein. Bei dem Stand der Dinge ist es keine Tatsache.
Die zweite Frage ist die, und zwar als vor ungefähr 4 oder 5 Jahren diese Kampagne losgetreten wurde gegen Ihre auf den Server des Max-Planck-Instituts befindlichen Ideeseiten. Da war ja eigentlich das Thema Evolution und oder Schöpfung ja eigentlich eher ein Randgruppenthema. Und nun, der Herr Pasterding hatte das ja mit den Medienveröffentlichungen dargelegt, ist das ja eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, nach ungefähr 4, 5 Jahren. Wie erklären Sie sich diesen doch eigentlich recht raschen, dynamischen Umschwung?
Also ich würde mal sagen, zu der Homepage-Geschichte, um sein ganzes Thema für sich, Sie finden auf meiner privaten Homepage in allen Einzelheiten die Diskussion. Es kam von den Herren, den Sie gerade nannten, kein einziges naturwissenschaftliches Argument. Ich habe alle Sachen dokumentiert und was übersehen wird, er läuft heute noch Sturm, immer noch. Und zwar hat mir das Institut gestattet, als personal opinion, also persönliche Auffassung, eine Zusammenfassung zu machen, ein Pro-Intelligent-Design-Artikel und dann Link auf meine private Homepage und einen zweiten Link unabhängig davon auch noch auf meine private Homepage. Darüber regt sich Herr Kutschera immer noch auf und versucht, also auch den Link und auch diese Arbeit zu steigern. Diese Arbeit ist erschienen in dem Buch Dynamical Genetics, das waren 3 Herausgeber, 3 Wissenschaftler. Das Buch ist also peer-edited, das heißt, die haben jetzt diesen Artikel für gut gefunden und er wird sehr häufig zitiert auch. Und ich halte das für eine wissenschaftsfeindliche Haltung.
Aber wie
erklären? Achso, warum das ist. Also, ich vermute, was sich ja nun in den Vereinigten Staaten abspielt, ist zum Teil wirklich erschreckend. Da versuchen bestimmte Gruppen mit politischen Methoden irgendwelche Geschichten durchzusetzen. Was ich prinzipiell als politisch neutraler Mensch versuche auszugrenzen. Ich versuche also nicht irgendwelche mit Gesetzen versuchen, ID an den Schulen unterzubringen, solche Sachen. Und solche, da gibt es so eine School Board in den Vereinigten Staaten und die haben das, der eine hat das gemacht, also wie es drüber schon gar nicht mehr geht. Als ich das sah, ich war wirklich entsetzt, muss ich sagen. Und ich vermute, dass es eine Reaktion auch ist auf. Man meinte, dass die Schüler, die Kinder, die ja besonders prägsam sind, dass man sie vor solch schrecklichen Lehren wie ID, die den glatten Wald herbeiführen würden, bewahren muss. Und die Sorge, dass es an die Schulen kommen könnte, ist sicherlich ein Grund, da massiv gegen Sturm zu laufen. Und dagegen, zumal es ein Lehrbuch gibt von Juncker und Scherer, Evolution, ein kritisches Lehrbuch. Ich denke, dass da verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Unter anderem, dass man the young mind, der soll geschützt werden von solch fürchterlichen. Man fragt sich eigentlich, wie hat die artwissenschaftliche Kulturgeschichte 2500 Jahre überlebt mit solchen Gedanken, wenn es nun direkt untergehen muss, wenn man kritische Annahmen macht. Wir dürfen heute in den Schulen kaum mehr kritische Annahmen machen, ohne überhaupt ID zu erwähnen. Sie dürfen das Kambium bringen. Kennt ihr mich noch an meinem Linda-Schulbuch? Da war das Kambium-Problem, da liefen diese Säulen und dann hörte das auf, das Bild, dieses Bild. Und dann sagte ich zu den Schülern, ich war 4 Jahre am Gymnasium, habe ich unterrichtet mit den beiden Staatsexamen, es geht da unten weiter, es muss da unten weitergehen. Und da fehlt was. Da waren alle immer wieder verblüfft mit dieser Abbildung. Man denkt automatisch, es läuft da weiter und das Kambium-Problem in dem Sinne, wie wir es heute besprochen haben, wird gar nicht. Man sorgt sich also darum, ich würde sagen, die atheistische Ideologie, sage ich mal als provokativ, sorgt sich darum, dass eventuell irgendwelche Fragen, die man längst zu erledigt hält, dann wieder aufkommen. Wenn Sie jetzt sagen, die Designer, wenn Sie diesen Punkt einbringen, dann kommt natürlich noch, ja, wer war der Designer? Wenn es einen gab, warum gibt es so viel Elend und Böses auf der Welt? Alles Fragen, die der Atheismus längst ad acta gelegt hat, von denen man überhaupt nicht mehr, es gibt keinen Sinn des Lebens. Die Frage im Sinn des Lebens. Es gibt keinen Sinn, ist die Antwort von Monod. Wir sind Zigeuner am Rande des Universums, nun mal zufällig aufgetaucht, wir werden genauso zufällig wieder verschwinden. Diese Ideologie versucht alles, diese Kritik und die Alternative der Alternative zu unterdrücken. Und daher kommt diese erstaunliche Fehlung. Konstruktionen, an Argumenten. Da hieß es zum Beispiel, dass der Herr Scherer, Siegfried Scherer, ist Professor für Mikrobiologie, C4-Professor an der TU München. Da schreibt Herr Kutscherer über seinen Kollegen Siegfried Scherer. Ja, der hat die Professur ja nur durch kreationistische Verbindungen und sowas bekommen. Also solche ungeheuren Angriffe und Unterstellungen, die zum größten Teil wirklich absurd sind. Er ist aufgewiesen, es wurde die Stelle nochmal aufgeschrieben, hat sich beworben, es liegt alles ordentlich ab, es gibt überhaupt keinen Grund. Man könnte umgekehrt fragen, wie konnte ein Zoologe auf ein C4-Lehrstuhl für Pflanzenphysiologie und solche auf diese Ebene möchte ich nicht erhaben.
Die dritte Frage ist die, und zwar, ich habe so den Eindruck bei diesem Historikerstreit unter Biologen, dass der ja teilweise auf einer sehr persönlichen Ebene da ablief. Und da würde mich nur einfach mal interessieren, diese Entscheidung, hier diese Einladung nach Kassel anzunehmen, spielt da eine Rolle, dass Professor Kutscherer ja hier an der hiesigen Uni da seine Vorlesung über Evolutionstheorie hält?
Nee, ich hatte nie damit gerechnet, dass ich einmal nach Kassel gekommen bin. Und ich habe mit einem Menschen kennengelernt und die Vertreterin, der Hauptvertreterin der Akademie in Italien hat mich eingeladen. Und ich habe einen Augenblick überlegt nach Kassel, warum eigentlich nicht, weil er Kutscherer ist, deswegen gehst du da nicht hin. Den Gefallen möchte ich ihm nicht tun.
Ich finde diesen ganzen Bereich überwältigend und frage einmal, das Design wäre es auch ausdrückbar als Form und Gestalt. Mich hat so sehr beeindruckt, dass bereits das kristallisierte Molekül Wasserstoff eine ganz klare eigene Gestalt annimmt, wenn sie es schmelzen und wieder frieren lassen oder kristallisieren lassen, nimmt es haargenau seine unwiederholbare eigene Gestalt an. Ich bin davon enorm beeindruckt und frage mich, wie ist es eigentlich mit unserer Wahrnehmung? Könnte es sein, dass es verschiedene Arten von Wahrnehmungen gibt, wenn, sagen wir mal, nach neueren neurologischen, neuropsychologischen und ähnlichen Erkenntnissen eine der beiden Gehirnhälften überwiegt und das vielleicht sogar schon über Jahrhunderte und Jahrtausende. Also die Unterscheidung zwischen maskuliner und femininer Wahrnehmung in diesem ganzen System von Denkabläufen, Analysen, Objektivierungen und Absentierungen aus der Gefühlswelt dominieren würde. Könnte es sein, dass also diese moderne Feststellung, dass auf unserer männlichen Seite es sehr schnell von der Wahrnehmung in die lineare, analytische, objektivierende und bis hinein in die sezierende Denkweise geht, während es auf der rechten Hirnseite eine ganz andere, komplexe und vernetzte und schnell in der Verbindung und in den Bündelungen von Wahrnehmungen zu Verbindungen mit unserem Gefühl mit unseren Sinnesorganen nicht nur im denkerischen Bereich kommt. Für mich vielleicht noch sehr auffällig, ein kleiner Buchtitel eines Neuropsychologen und Neurophysiologen, Dr. Dornes, der in Frankfurt und Kassel Vorlesungen hält. Titel des mittleren Bändchens lautet Der kompetente Säugling. Eine wunderbare Überraschung, es kommt nämlich für mich jetzt aus dem bisherigen, mir auch akademisch vertrauten Denkstil 0-1. Ja, nein. Entweder oder. Ein Moment hervor, dass 1, 2, 3 Wahrnehmungen ins Spiel bringen. Und was ich von Intelligenzforschung, Forschung über unsere menschliche Intelligenz kenne, übersteigt in vieler Hinsicht wohl das, was wir Hypothesen, Theorien und so weiter entwickelt haben in 500 Jahren moderner Naturwissenschaftsgeschichte. Und was Karl Friedrich von Weizsäcker vielleicht damit für uns Ärzte eingebracht hat, bitte schalten Sie nicht Ihr Subjekt aus. Es geht nicht um Biologie, sondern es geht um Symbiologie. Sie haben in erfreulicher Weise sozusagen diese Bewusstseins-Zukunftsentwicklung offen gelassen.
Grundsätzlich, das Gestaltproblem ist eines der interessantesten Probleme in der Biologie überhaupt. Wir haben in der Biologie eine Richtung, bis auf den heutigen Tag, wenn auch nur noch in geringem Umfang zurzeit vertreten ist, die idealistische Morphologie. Die Frage, die Sie auch an, erinnert mich jetzt auch an die großen Physiker, die Quantentheoretiker, die ja diesen Punkt herausgearbeitet hat, Heisenberg zum Beispiel, der dieses subjektive Element mit einbezogen hat in diese Frage. Übrigens Heisenberg, wenn Sie als Nobelpreisträger gegen den Darwinismus auf meiner Homepage aufwenden, ganz am Rande gemerkt. Also Sie haben eine Fülle von Fragen angeschnitten, die wir unmöglich jetzt diskutieren können. Aber es sind hochinteressante Fragen, die Frage nach dem Subjektiv, Objektiv, Biologie
und Symbio.
Es war einer der ganz großen Biologen des 20. Jahrhunderts, Wilhelm Troll, der sprach vom Logos im Bios, den man übersieht im Darwinismus. Ja, Logos im Bios. Und da schon diese Fragen, die Sie anschneiden, sehr interessant, aber wir werden sie heute sicherlich nicht mehr aus.
Ich muss sagen, ich warte.
Nein.
Ein Paket kennen wir auch, das Selektionsprinzip. Also da haben wir ja sehr zu kämpfen, auch in den Krankenhäusern mit den ganzen Resistenzen, die sich da entwickeln. Und bei Insekten gibt es das ja oft. Also wenn die irgendwelche Mutationen entwickeln, dann haben sie auch noch zusätzlich das Problem, dass sie keinen geeigneten Partner finden, weil sie vom Sexualpartner abgelehnt werden, weil sie nicht mehr verwandt aussehen. Das würde das eher noch sogar unterstützen, was Sie so sagten.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den Bakterien, ja. Da haben Sie völlig recht. Ja. Wir haben diese Resistenzerscheinungen. Die meisten der Resistenten in Krankenhäusern sind aber nicht Allele von bestimmten Genen, sondern ist horizontaler Gentransfer über Plasmide. Zum Allgemeinen im Lehrbuch von Herrn Koschirach in der ersten Auflage noch, Sie mussten den Eindruck bekommen, es sind alles Mutationen. In der neuen Auflage hat er aufgrund einer Kritik das offensichtlich, vermute ich mal, jedenfalls das korrigiert. Es kommt auch der horizontale Gentransfer, kommt jetzt auch erwähnt. Und die Allele, die dort entstehen, sind meistens Funktionsverluste. Auch
Funktionsverluste, wenn ein Bakterium einen bestimmten Stoff nicht mehr aufnehmen kann und ich kann dann auch nicht mehr umsetzen, weil meist die physiologischen Zwischen- und Endprodukte giftig sein können. Und wenn das gar nicht erst aufnimmt, dann ist er resistent dagegen. Also die meisten Resistenzerscheinungen beruhen auf Genfunktionsverlusten, bei Bakterien aber diese Vielfachresistenzen auf horizontalen Gentransfern über Plasmide von anderen, die schon diese Resistenzfaktoren haben. Und die existierten auch schon vor dem Antibiotika-Einsatz. Das wäre noch ein Thema für sich.
Also. Und was mich jetzt noch so interessiert hat, Sie hatten vorhin das Beispiel mit den rudimentären Organen angeführt. Ich habe ja auch Probleme mit meinen Fußzehen, die wachsen ein, oder ich habe mir auch schon mal das Steißbein angebrochen beim Schlittenfahren und jahrelang damit zu kämpfen gehabt. Und wenn man ins Senckenberg-Museum geht, da sieht man ja an diesem Wal und an diesem postmodernen Drahthaken hängt dann dieser Beckenknochen. Ich meine, das sind ja auch Tatsachen auch bei lebenden Tieren. Also wenn man jetzt Rindschleichen nimmt und ehemaligen Beinfortsetzungen entdeckt. Das schließen Sie aber nicht aus. Das ist bei Ihnen mit drin.
Also ich würde erst mal sagen, Ihr Steißbein ist kein rudimentäres Organ, sonst würden Sie da nicht
sitzen.
auch andere. Wir haben nun eine ganze Anzahl von Möglichkeiten, dass jemand, der raucht und trinkt ganz fürchterlich, hat alle möglichen Beschwerden und sagt, lieber Gott, mich bloß so elendig erschaffen, ja, dass ich eine Leberzirrhose kriege und auch noch eine Lungenkrebs dazu. Und zum Teil ist es einfach ein falsches Leben und Verhalten, also im großen Teil beruht es darauf, dass wir uns falsch verhalten. Ich sage das mal ein bisschen ironisiert. Dennoch gibt es natürlich Unvollkommenheiten. Was hatten Sie als rudimentäres Organ, diese Beckenknochen der Wale, wenn wir mal schon aufstellen. Rudimentär soll heißen funktionslos. Historischer Überlast zeigt die Abstammung vom Säugetier, eine Art Landraubtier, sieht auch so ein bisschen wie ein Hund, wenn man die Abbildung sieht. Eine genaue Untersuchung hat in den 20er Jahren schon gezeigt, zwar Viareton, französische Biologen, und auch ein zweiter in Straßburg, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, die haben festgestellt, dass diese scheinbar rudimentären Organe klare Funktionen haben. Sie schützen den Geburtskanal und haben also Funktionen sowohl in der Embryologie als auch in der späteren. Also ist immer wieder zu beobachten. Man hat ein Organ, man kennt die Funktion nicht, sieht es irgendwo anders, und sagt, rudimentäres Organ. Die Lücke des Wissens ist gefüllt worden mit einer abstammungstheoretischen Hypothese. Dann ist die Lücke durch fortschreitendes Wissen in der Biologie geschlossen worden. Wir haben festgestellt, es hat eine physiologische Funktion, es hat eine anatomische Funktion und weiß ich was alles. Ja? Also man sollte äußerst vorsichtig sein mit rudimentären Organen. Es gibt aber solche Beispiele von den Schlangen. Da gibt es eine schöne Arbeit drüber, die das korreliert mit bestimmten Entwicklungsphasen in der Ontogenese von Blindschleichen und dergleichen mehr. Und bestimmte Funktionen, also ich wurde im Bereich der Mikroevolution, man bis zur Familie ungefähr, würde ich also auch meinen, dass es da seltene Ausnahme von rudimentären Funktionen gibt. An sich ist es ja ein Problem für die Evolutionstheorie. Überlegen Sie mal, da ist ein rudimentäres Organ. Beim Menschen soll es über 100 gewesen sein, nach 100. Und in Millionen von Jahren sucht die Selektion sich immer den besser Überlebenden, immer der sparsamer ist mit seiner Ontogenese, und da baut ein Organismus über Jahrmillionen Strukturen auf, die bloß im Wege sind, die stören und keine Funktion haben. Das widerspricht dem Sparsamkeitsprinzip des Darwinismus. Nach dem Darwinismus soll es schon überhaupt nicht gehen. Man sagt, ja, es ist in so festgelegten Programmen, dass ich gar nicht mehr umschalten kann. Aber Darwin selbst sagte, dass die Umwelt, die Funktion da oben, dass der Primat zusteht über die Entwicklungsverläufe. Von daher wird das eigentlich. Also an sich ist es ein Problem, dass es wirklich in solchen großen Massen geben, überhaupt worden ist. Und warum die nicht in Millionen Jahren längst abgebaut sind, die kosten Energie und bringen gar nichts. Und sowas fällt der Selektion zum Opfer. Das wird es gar nicht geben.
Aber das Pferd, ich habe jetzt mit Jehovas Zeugen schon zum Beispiel viel diskutiert, und Wenn man jetzt zum Beispiel das Pferd nimmt aus der Probe Messel, gar nicht weit weg von hier, das ist ja recht gut dokumentiert. Man muss ja nicht immer diese Bereiche nehmen, die vielleicht große Lücken sind. Wenn das am Anfang vier Zehen hatte und so viele Zähne und sich das dann reduziert, also es bekommt mehr Zähne und wird dann zum einen Ufer. Ich meine, das sind ja jetzt Bereiche, wo es eine Entwicklung zu sehen ist, natürlich mit diesen großen Lücken, aber
so was da würde ich sagen, Vorsicht, ich habe mich mit dem Fellbaum schon bitte Stammbaum intensiv beschäftigt. Es sind zwei große Sprünge drin, die werden im Becken deutlicher werden. Sie finden Anschluss, also sämtliche Lebensformen der Säugetiere sind abgeleitet worden von einem spitzmausähnlichen Tier, werden sie abgeleitet. Also sie stammt von einer spitzmausähnlichen Tier ab und alle anderen hier auch. Über tausende von Zwischenstufen. Und die nicht überliefert sind. Und dann haben sie zum Beispiel Eohippos, das wäre das Urpferdchen, oder Hyracothera. Das ist sprunghaft, steht es in der Überlieferung da. Und der Anschluss jetzt über tausend von Zwischenstufen bis zu dieser Art Spitzmaus fehlt wieder. Da haben die ganze Kette fehlt vollständig. Dann haben sie, wenn sie dieses Eohippos genauer ansehen, oder was ursprünglich Hyracotherium genannt wurde und später umgetauft in Eohippos wurde. Hyrax ist der Klippschiefer. Das heißt also, es ist ein Tier, das dem Pferd eigentlich gar nicht so ähnlich sieht. Und dann hat man eine ganze Anzahl von neuen Namenentwicklungen. Es gibt über Pachynolophus und über Popachynolophus eine weitere Entwicklung. Und dann stellte man fest, alles dasselbe. Und hat der Harry Berlierson, ein Genetiker, 1953 eine 1300 Seiten Arbeit gegen Evolution herausgegeben, hat gesagt, etwas ironisch, nur die Namen haben sich entwickelt in diesem Fall. Aber Sie finden neueres Material dazu in diesem Lehrbuch von Junker Scherer. Dort finden Sie auch diese Frage der rudimentären Organe und Sie finden auch dort die Kerne und auch die Sprünge, die dort aufgeführt sind. Und also man wird auch da Sachen, die so schön glatt und völlig einzig in der Frage gestellt sind, sind häufig tatsächlich mit vielen Fragen scheinbar.
Wo ich mich dabei gegen wäre, ist eben so, wenn man jetzt die Naturwissenschaft historisch betrachtet, also eine Entwicklung aus dem Säkularismus heraus, dann entsteht eben in der Moderne dieser Unterdruck der Anwesenheit eines Höheren. Und ich mag eben nicht durch diesen Unterdruck in diesen, wie sagt man, göttlichen Wasserschlauch, Magen hineingesaugt werden und dazu irgendeinem unbewussten Zellbrei verdaut werden. Und ich möchte gerne mein Bewusstsein weiter benutzen, um mich damit intelligent auseinanderzusetzen im Rahmen der
Einschränkung. Ich bitte Sie darum, dass Sie das machen. Sie sollen ja weder verschluckt noch verdaut noch zersetzt und umgewandelt werden. Sondern ich denke, weil das sind natürlich alles Ideen, die ja auch die Emotionen sehr stark berühren. Ich denke, das muss man ganz cool machen und ansehen. Schafft er da die Diskussion oder nicht? Der schafft zurzeit zu allermindestens nicht. Und wenn Sie und dieses Phänomen der Symporganisation, das sind ja nur die drei Beispiele, das kann man nur so als Beispiel. Ja? Dann müssen Sie sich dann auch noch die Frage stellen, reicht dieses Faktorensystem Mutation und Selektion bei tausend Zwischenstufen aus? Oder ist hier noch was ganz anderes am Werk? Und ich denke, man sollte auch ganz nüchtern die Intelligent Design-Hypothese einmal berücksichtigen.
Ja, ich hätte keine Frage, sondern wollte nur noch eine Bemerkung machen, und zwar habe ich in Göttingen und in Kassel Biologie und Chemie und Naturwissenschaften insgesamt studiert und habe 1997 auch die erste Ringvorlesung zur Evolution in Kassel etabliert, die es also bis hier gegeben hat. Ich war immer großer Sympathisant der Evolutionstheorie, bin das eigentlich auch heute noch und möchte weder für die Evolutionstheorie noch für die Intelligent-Design-Hypothese jetzt eine Lanze brechen. Wir wollten das nur mal so gegenüberstellen. Wir hatten ja auch schon einen Vortrag über Darwinismus und wir wollten mal beide Meinungen zulassen. Was ich aber ganz deutlich sagen muss, wo der Name Siegfried Scherer erwähnt wird, der ja immer sehr verschrien wird, da habe ich mir die Mühe gemacht und bin nach Ulm gefahren und habe mir einen Vortrag von Siegfried Scherer angehört. Und er hat einige Dinge gesagt, die in der Evolutionstheorie nicht geklärt sind, wo ich große Skepsis hatte, ob das wirklich so ist, wie er das gesagt hat. Ich bin dann daraufhin hier an unsere eigene Uni gegangen, in den Fachbereich Chemie, also wo es vorhin auch schon angesprochen war, wo es um die Proteine geht, wo wo Siegfried Scherer sagte, Proteine entstehen nicht einfach so, funktionierende Proteine einfach so durch Zufall, das wäre extrem schwer. Ich bin also zu unseren Chemikern gegangen und habe die gefragt, sagen Sie mal, halten Sie es für möglich, dass funktionierende Proteine, wo wir ja sehr viele haben, alle Enzyme sind Proteine, dass die zufällig in einer Ursuppe entstehen können? Die klare Antwort war, auch zu meiner eigenen Überraschung, nein. Und zu meiner eigenen Überraschung deshalb, weil wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass Proteine aus Aminosäuren bestehen. Und die kann man ja einfach, die Aminosäuren entstehen ja im Müller-Experiment, also einfach durch chemische Synthese, ohne dass man was dazu tut, sodass man dachte, naja, dann können vielleicht auch die Proteine entstehen. Der entscheidende Knaxus an der Frage, an der Sache ist jetzt der, dass man Aminosäuren zusammenheften kann, unter Wasser austritt. Und da sowas im wässrigen Milieu geschehen muss, passiert genau dieses nicht. Unsere Chemiker haben mir gesagt, es wäre schon im Labor extremst schwierig, ein funktionierendes Protein zu synthetisieren, also unter absolut optimalen Bedingungen sowas herzustellen, sodass sie sich nicht vorstellen könnten, dass das unter zufälligen Bedingungen einfach so passieren würde. Und damit will ich nur sagen, dass man die Kritik an der Evolutionstheorie durchaus mal zulassen sollte und das Ganze mal überdenken sollte. Das musste ich auch nochmal. Und möchte noch vielleicht auf ein Buch hinweisen, wer das interessiert. Es gibt im Springer Verlag ein sehr schönes Buch von Horst Rauchfuß, allerdings sehr fachlich, wo genau diese Fragen meiner Meinung nach ganz, ganz objektiv behandelt werden. Und ich möchte einfach nur sagen, dass Evolution nicht als Dogma vertreten werden sollte und dass man vielleicht darüber diskutieren kann und versuchen könnte, vielleicht eine Synthese zu finden zwischen all diesen Meinungen, die im Moment so durch den Raum schweben. Danke.
Die Geduld und das Ausharren ist jetzt 2,25 Stunden der Zuhörerschaft, das ist wirklich lohnenswert. Und alle, die jetzt sich im Wort gemeldet haben, sind wohl damit einverstanden, dass ich mit dem Namen dieser und mich selbst durch diese Geduld für diese interessanten Fragestellungen und für das Interesse bedanke. Und ich hoffe, dass es sich angeregt hat, weiter mit dem Thema intensiv, aber auch kritisch zu beschäftigen.
Ich lasse nämlich auch nochmal ganz herzlich bei Dr. Lönig, dass er überhaupt für uns, den kleinen Kreis hier, diesen Vortrag gemacht hat. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich beim Publikum nochmal ganz herzlich und möchte darauf hinweisen, dass wir weitermachen. Und zwar haben wir ja heute auch sehr deutlich gesehen, wie eng die Bereiche der Naturwissenschaft zusammenhängen.